Götz W. Werner. Einkommen für alle. Ein bedingungsloses Grundeinkommen ist in Deutschland nicht nur eine schöne Vorstellung. Die Idee ist umsetzbar und genau genommen die einzig folgerichtige für unsere Gesellschaft. Denn aufgrund immer effizienterer Produktionsweisen wird es in Zukunft immer weniger Arbeit geben. Ein Zustand, dem wir auf Dauer nicht mit Arbeitslosengeldern begegnen können, mit einem Grundeinkommen aber schon. Wollen wir ein Grundeinkommen, muss allerdings ein Umdenken in Politik und Wirtschaft stattfinden. Einerseits gilt es, unser bestehendes Verhältnis zur Arbeit zu überdenken und Arbeitsbereiche zu fördern, die in Zukunft nicht durch Maschinen ersetzt oder effizienter gemacht werden können. Andererseits sind auch radikale Reformen in der Steuer- und Finanzpolitik notwendig, um ein bedingungsloses Grundeinkommen möglich zu machen. Im Endergebnis würde das nicht etwa zu einer Gesellschaft führen, in der der Großteil der Menschen auf der Couch sitzt und fürs Nichtstun bezahlt wird, ganz im Gegenteil. Am Ende dieses Prozesses stünde eine Gesellschaft, in der jeder gemäß seiner Fähigkeiten einen wertvollen Beitrag leistet und dafür angemessen entlohnt wird. Götz W. Werner nähert sich diesem Idealzustand über die Fragen, weshalb wir unser Verständnis von Erwerbsarbeit hinterfragen sollten, wie sich dadurch eine gerechtere Gesellschaft gestalten ließe und welche Schritte letztlich nötig wären, um das bedingungslose Grundeinkommen Wirklichkeit werden zu lassen. Seine wichtigsten Antworten auf diese Fragen sind in den folgenden Blinks zusammengetragen. Blink Nummer 1. Das Ziel der Vollbeschäftigung ist ein Mythos, von dem wir uns verabschieden müssen. Obwohl die deutsche Wirtschaft in den letzten Jahrzehnten mehr oder weniger stetig gewachsen ist, ist man dem Ziel einer Vollbeschäftigung nie wirklich nahe gekommen. Auf der einen Seite werden die Arbeitsabläufe immer produktiver, sodass immer weniger Arbeitskräfte benötigt werden. Auf der anderen Seite war das Wirtschaftswachstum nicht groß genug, um trotzdem neue Arbeitsplätze zu schaffen. Denn die Herstellung von Produkten, die früher viel Aufwand und menschliche Arbeitskraft verlangte, ist durch verbesserte Arbeitsabläufe, neue Produktionsverfahren und technische Hilfsmittel in den letzten Jahrzehnten viel effizienter geworden. Um die gleiche Arbeitsleistung zu erbringen, werden daher immer weniger Arbeiter benötigt. Nehmen wir etwa an, dass 100 Arbeiter in einem Jahr ein Bruttoinlandsprodukt von 1,0 Millionen Euro erwirtschaften, so können 99 Arbeiter im Folgejahr mit verbesserten Arbeitsschritten schon 1,05 Millionen Euro erwirtschaften. Die Produktivität ist gestiegen, obwohl weniger Arbeitskräfte beschäftigt worden sind. Auch Maschinen ersetzen menschliche Arbeitskräfte zusehends. Wenn heutzutage ein Auto hergestellt wird, brauchen wir nicht mehr hunderte Mechaniker, die nacheinander die Einzelteile gießen, den Rohbau verschweißen und die Karosserie lackieren. Oft genügt eine einzige menschliche Arbeitskraft, um den Produktionsprozess zu überprüfen. Der Rest wird von Industrierobotern erledigt. Um diesen Verlust an Arbeitsplätzen zu kompensieren und neue Arbeitsplätze zu schaffen, benötigen Industrienationen wie Deutschland ein längerfristiges durchschnittliches Wirtschaftswachstum von über 3%. In Deutschland betrug das Wachstum von 1992 bis 2006 aber durchschnittlich nur 1,4% und war damit in den vergangenen Jahren Jobless Growth, also Wachstum, das allein auf die gesteigerte Produktivität bereits vorhandener Arbeitsplätze zurückgeht und nicht auf das Schaffen neuer. Folglich ist Vollbeschäftigung ein unerreichbares Ziel, es sei denn, wir ändern unser Verständnis von Erwerbsarbeit grundlegend. Dass das dringend nötig ist, zeigt sich an der ungerechten Verteilung der Güter in unserer Gesellschaft. Blink Nummer 2. Deutschlands Überangebot an Waren ist nur einem Teil der Gesellschaft zugänglich. Die Zeiten, da man auf ein bestelltes Auto 2 Jahre warten musste, sind lange vorbei. In Deutschland werden Güter im Überfluss produziert, vom Schokoriegel über die Bohrmaschine bis hin zum Plasmafernseher. Wir leben in einer Überflussgesellschaft, in der theoretisch für alle mehr als genügend vorhanden ist, vorausgesetzt man hat ausreichend viel Geld auf dem Konto. Dass es ein Überangebot an Waren in unseren Regalen und Schaufenstern gibt, sieht man bereits deutlich im Rückblick auf die Wiedervereinigung. Westdeutschland hatte zum Zeitpunkt des Mauerfalls ausreichend Güter vorrätig, um den kompletten Bedarf in ganz Ostdeutschland über Nacht zu befriedigen. Es werden also genügend Güter für die gesamte Bevölkerung produziert, aber es ist ein Trugschluss, dass auch alle gleichermaßen Zugang zu diesen Gütern hätten. Nur rund 40 Millionen der Deutschen gehen einer bezahlten Tätigkeit nach und nur etwa ein Drittel der Bundesbürger sind sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Das bedeutet, dass viele Menschen trotz Güterüberfluss mit vergleichsweise wenig auskommen müssen. Denn die Geldmenge als Zahlungsmittel für die im Überfluss vorhandenen Güter ist überaus ungleich verteilt. Das reichste Zehntel der Bundesbürger hält über 40% des Vermögens in Deutschland, während die unteren 50% der Deutschen in der Vermögensverteilung nur über rund 5% verfügen und am untersten Ende der Verteilung Menschen Pfandflaschen aus Mülleimern fischen, um ihren Alltag bestreiten zu können. Von Luxusgütern, die oftmals gar künstlich verknappt und verteuert werden, um sie einer exklusiven Minderheit vorzubehalten, können Sie nur träumen. Wer luxuriöse Modeartikel und Ähnliches verkauft, handelt im Grunde gar nicht mit einem Produkt, sondern mit einem Privileg und schafft somit eine künstliche Illusion von Knappheit. Güter werden in Deutschland also ausreichend produziert, sodass es eigentlich niemandem an etwas fehlen dürfte. Jedoch kann sich nur eine geringe Anzahl der Deutschen diesen Überfluss leisten, da die Geldmenge ungleich verteilt ist. Blink Nummer 3. Produktionsarbeit ist nicht alles. Sie deckt nur unsere materiellen Bedürfnisse ab. Artikel 1 unseres Grundgesetzes besagt, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Zu ihr gehört auch, dass wir in der Lage sind, unsere materiellen Bedürfnisse zu befriedigen, etwa Nahrungsmittel, um nicht zu hungern, oder ein Dach über dem Kopf, damit wir nicht frieren. Diese Bedürfnisse werden durch das abgedeckt, was die Produktionsarbeit uns an Gütern zur Verfügung stellt. Ein menschenwürdiges Dasein schließt darüber hinaus aber auch die Möglichkeit ein, unsere nicht-materiellen Bedürfnisse zu befriedigen, die mit anderen Menschen zu interagieren und an Gesellschaft und Kulturleben teilzuhaben. Allein die Produktionsarbeit auf Hochtouren laufen zu lassen, schafft also noch lange keine zufriedenen Bürger. Nicht alle menschlichen Bedürfnisse werden durch sie gedeckt. Unsere ideellen, ästhetischen, musischen, geistigen, intellektuellen oder spirituellen Bedürfnisse können nicht dadurch befriedigt werden, dass wir etwas besitzen oder konsumieren. Ein Mensch muss, um in Würde zu leben, in einem angemessenen Rahmen am politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Leben teilnehmen können. Erst die Befriedigung von sozial-kulturellen Bedürfnissen macht ihn menschlich. Diesen widmen sich Arbeitskräfte wie zum Beispiel Lehrer. Ein Lehrer produziert keine materiellen Waren, sondern vermittelt Werte und Wissen. Obwohl ein Lehrer also keine Produktionsarbeit erbringt, leistet er einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft. Der Mensch kann überleben, wenn allein seine materiellen Bedürfnisse gedeckt werden. Um aber sicherzugehen, dass die Grundrechte unserer Bürger nicht verletzt werden, müssen wir außer der Produktionsarbeit auch die soziale und kulturelle Arbeit stärker fokussieren. Der Schlüssel dazu liegt in einem bedingungslosen Grundeinkommen. Blink Nummer 4. Das bedingungslose Grundeinkommen ist als Bürgerrecht in der Verfassung verankert. Ein weit verbreitetes Missverständnis in unserer Gesellschaft ist, dass das Recht auf Arbeit in den Grundrechten verankert sei. In Wahrheit besitzt jeder das aus den Grundrechten abgeleitete Recht auf ein angemessenes Einkommen. Denn unser Recht auf ein Leben in Würde und Freiheit setzt ein angemessenes Einkommen voraus, das nicht an eine bestimmte Tätigkeit gekoppelt sein darf. Nach der derzeitigen Gesetzeslage jedoch muss man jede Arbeit annehmen, die vom Arbeitsamt vorgeschlagen wird, um der Mittellosigkeit zu entgehen, auch wenn man beispielsweise überqualifiziert ist. Diese Praxis ist eine Form der Zwangsarbeit und nach Artikel 12 unseres Grundgesetzes eigentlich verboten. Der Mensch hat also ein Recht auf Einkommen, nicht ein Recht auf Arbeit. Unsere elementaren Grundrechte hängen nicht davon ab, ob wir arbeiten, sondern wurzeln allein in der Tatsache, dass wir auf der Welt sind. Um Zugang zu allen materiellen Gütern wie Nahrung und Kleidung sowie immateriellen Gütern wie Bildung und sozialen Aktivitäten zu erhalten, benötigen wir in unserer Gesellschaft jedoch Geld. Dieses Geld muss jedem Mensch als Konsequenz aus den Grundrechten zugesichert werden, unabhängig davon, ob er arbeitet oder nicht. Das bedingungslose Grundeinkommen ist folglich ein elementarer Teil unserer Bürgerrechte, denn das Recht in Freiheit zu leben und zu altern beinhaltet auch das Recht, zu einer Arbeit Nein zu sagen und trotzdem ausreichend finanziell abgesichert zu sein. Das bedingungslose Grundeinkommen ist als Freiheitsrecht in unserer Verfassung verankert. Gerade in der heutigen Überflussgesellschaft können und müssen wir es auch als solches akzeptieren. Daraus leitet sich weiterhin ab, dass bestimmte Berufsgruppen finanziell besser entlohnt werden müssen, insbesondere in den Bereichen, die nichts mit der Herstellung von Gütern zu tun haben. Blink Nummer 5. Kultur- und Sozialarbeit ist echte Arbeit und muss entsprechend entlohnt werden. Produktionsarbeit hat in unserem Denken und unserer Gesellschaft einen viel höheren Stellenwert als Kultur- und Sozialarbeit. Ein Ingenieur in der Autoindustrie verdient überdurchschnittlich gut, während eine Altenpflegerin von Glück sprechen kann, wenn sie ihr Gehalt nicht mit Hartz IV aufstocken muss. Dabei treten die Ergebnisse der Produktionsarbeit immer mehr in den Hintergrund. Es wird ja bereits jedes Produkt im Übermaß hergestellt. Themen wie Bildung und Förderung der Jugend oder der Umgang mit der anwachsenden Zahl von Senioren geraten immer mehr in den Fokus unserer Gesellschaft. Die Arbeit vom Menschen am Menschen wird aber oft nicht als echte Arbeit anerkannt. Hausarbeit oder Familien- und Erziehungsarbeit werden nicht bezahlt, gelten nicht als klassische Arbeit. Sie sind aber unabdingbar für eine funktionierende Gesellschaft. Wir müssen unsere Augen mehr auf den sozial-kulturellen Sektor richten und hier bessere Arbeitsbedingungen schaffen. Denn die Arbeit, die unsere sozialen Bedürfnisse befriedigt, erfüllt eine immer wichtigere Aufgabe für die Gesellschaft. Anders als bei der Produktionsarbeit ist es widersinnig, Kulturarbeit produktiver, zeitsparender oder kostengünstiger gestalten zu wollen. Denn hier geht es gerade nicht um Produktivität oder Effizienz, sondern um mitmenschliche Zuwendung. Zwar kann die Einsparung von Beschäftigten in einem Altenheim die Kosten dieses Betriebs senken, was die Maßnahme betriebswirtschaftlich sinnvoll macht. Sie führt aber dazu, dass Zeit und Zuwendung für den einzelnen Patienten verloren gehen. Mit einer entsprechenden Einkommensabsicherung würde auch die Kulturarbeit attraktiver werden. Und gerade in diesem Bereich herrscht ein Mangel in unserer Gesellschaft. Man denke nur an überfüllte Klassenzimmer oder verschuldete öffentliche Einrichtungen. In Zeiten des Mangels an Gütern war es richtig, Produktionsarbeit hoch zu vergütern. Da wir aber inzwischen in einer Überflussgesellschaft leben, ist es Zeit für ein Umdenken. So kommt die kühne Idee ins Spiel, alle Arbeit gleichwertig anzuerkennen und entsprechend zu vergüten. Was wären ihre Folgen? Blink Nummer 6. Mit einem Grundeinkommen trägt jeder Bürger Verantwortung innerhalb der Gesellschaft. Kein Mensch kann durch seine eigene Arbeitskraft alle Güter und Dienstleistungen erbringen, die er zum Leben benötigt. Jeder ist auf die Arbeit anderer angewiesen. Ob auf die von Bauern, die unser Essen produzieren, von Ärzten, die unsere Krankheiten heilen, oder von Schauspielern, die uns unterhalten. Damit wir täglich Brot zum Frühstück haben und bei Zahnschmerzen behandelt werden können, ist es wichtig, dass jeder Einzelne von uns seine bestmögliche Leistung erbringt. Man könnte nun vermuten, dass man Menschen nicht unbedingt zu Höchstleistungen motiviert, wenn sie ihren monatlichen Gehaltscheck sicher bekommen, egal ob sie sich anstrengen oder nicht. Es kann aber funktionieren. Der beste Weg dahin: wenn wir ein bedingungsloses Grundeinkommen haben, müssen wir ein menschliches Miteinander schaffen, das auf der Prämisse beruht, dass jeder Mensch sich seiner Verantwortung innerhalb der Gesellschaft bewusst ist und deshalb sein Bestes gibt. Das Vertrauen auf den menschlichen Willen, sich stetig zu verbessern und eine möglichst gute Leistung zu erbringen, zählt. Beständige Kontrolle führt nur dazu, dass sich jeder grundsätzlich unfrei und gezwungen fühlt. Außerdem müssen wir lernen, das eigene Ego hintanzustellen, wenn eine solche Gesellschaft funktionieren soll. Zurzeit dominiert der Wunsch, durch den Staat abgesichert zu sein, aber ohne für die Absicherung der anderen zahlen zu müssen. Das ist zum Beispiel der Grund dafür, dass viele Menschen Steuern hinterziehen. Dadurch entsteht ein Teufelskreis, denn je mehr Menschen sich drücken, in den Gemeinschaftstopf einzuzahlen, desto weniger Geld ist zur Absicherung des Einzelnen vorhanden. Also versuchen noch mehr Menschen, sich ohne Abgaben durchzuschummeln, und der Staat muss mehr Steuern erheben, um das Loch im Topf zu stopfen. Wäre dagegen jeder Mensch durch ein Grundeinkommen abgesichert, könnte dieser Teufelskreis durchbrochen werden und jeder würde sein Bestes geben, in dem Wissen, dass auch die anderen Menschen ihn in schwierigen Zeiten auffangen und absichern. Das würde auch der Sparwut entgegenwirken, mit der wir unsere Wirtschaft bremsen. Blink Nummer 7. Durch Sparen verhindern wir neue Wertschöpfung. Erwirtschaftete Gewinne müssen zur Verbesserung der Güter reinvestiert werden. Man muss kein Wirtschaftsexperte sein, um zu wissen, dass steigender Konsum die Konjunktur antreibt. Die Rechnung ist einfach. Wenn mehr konsumiert wird, fließt auch mehr Geld. Dieses Geld ist gleichbedeutend mit Investitionen für die Wirtschaft. Denn ein Unternehmen kann nur dann in neue Produkte investieren, wenn es entsprechende Mittel durch den Markt erhält. Das Problem der aktuellen Situation in Deutschland ist die hohe Sparquote der Privathaushalte, die der Wirtschaft schadet und die Konjunktur schwächt. Ein Unternehmen kann nur dann wachsen, wenn Gewinne investiert werden. Je mehr Gewinn reinvestiert wird, desto mehr Geld steht zur Verfügung, um es in Forschung und Entwicklung anzulegen. Und nur durch Forschung und Entwicklung können Innovationen zustande kommen. Das lässt sich gut mit dem Anbau eines Bauern vergleichen. Isst der Bauer alle Erträge seiner Ernte auf, lebt er zwar eine Weile lang gut. Weil er dann aber kein Saatgut mehr hat, um für eine neue Ernte zu sorgen, wird er im nächsten Jahr hungern. Umgekehrt wird es ihm langfristig desto besser gehen, je mehr er pro Ernte wieder neu aussät. So verständlich der Wunsch des Bürgers nach Sicherheit auch ist, gespartes Geld ist nur geparkt. Es kann nicht verwendet werden und blockiert somit den Wertschöpfungsprozess. Denn Geld für sich genommen hat keinen Wert. In dem Moment, in dem nichts mehr produziert wird, kann man sich von Geld auch keine Waren mehr kaufen. Mit einer Grundsicherung würde der Grund fürs Sparen entfallen. In dem Wissen, immer genug zum Leben zu haben, müsste Geld nicht mehr unnötig gehortet werden. Wir könnten es viel freier ausgeben. Das Geld, das jetzt unnötig auf Sparkonten eingefroren ist, könnte in einer Gesellschaft mit Grundeinkommen zukunftsorientiert in Ausbildung, Förderungen oder Wissenschaft reinvestiert werden. Doch natürlich liegt es nicht nur an den Bürgern, die Wirtschaft zu beflügeln. Auch der Staat müsste seinen Teil leisten, zum Beispiel in Form von Steuerreformen. Blink Nummer 8. Unternehmenssteuern sollten abgeschafft werden, um der deutschen Wirtschaft zu helfen. Unternehmen benötigen Kapital, um die Güter zu produzieren, die unsere Gesellschaft braucht. Und dieses Kapital steht mitunter auf wackeligen Beinen. Fehlt etwa die Nachfrage nach den produzierten Gütern einer Firma, schmilzt ihr Kapital dahin und sie verschwindet letztendlich vom Markt. Eine Politik, die ein Unternehmen mit Steuern belastet, bevor konsumfähige Güter oder Dienstleistungen entstanden sind, hindert die Unternehmen daran, hochwertige Güter zu möglichst günstigen Preisen für ihre Konsumenten herzustellen. Der Haken dabei: Alles produktiv investierte Kapital ist eine Anlage in die Zukunft. Im Grunde genommen wird also nicht den Unternehmern geschadet, sondern der Gesellschaft, da die hergestellten Güter durch die Steuerbelastung nicht dieselbe Qualität haben können, wie sie ohne derartige Steuern hätten. Wer bereits den Anbau von Äpfeln besteuert, begeht Knospenfrevel. Er belastet nicht den Obstbauern, sondern er verhindert seinen Beitrag zum Realeinkommen für die Gesellschaft. Denn so erschwert er, dass möglichst viele gute Äpfel zu einem möglichst günstigen Preis produziert und der Gesellschaft als Gut angeboten werden können. Ein anderer Grund, die Steuerbelastungen von Unternehmen aufzuheben, besteht darin, dass viele unternehmensstrategische Entscheidungen nur getroffen werden, weil in Deutschland die Unternehmenssteuersätze höher sind als in vielen anderen Ländern. Unternehmen lagern ihre Produktion teilweise oder ganz aus Deutschland aus, was für die deutsche Wirtschaft immense Verluste bedeutet. Würde es keine Besteuerung auf die Unternehmen geben, könnten sie nach anderen Gesichtspunkten entscheiden und uns blieben mitunter viele Unternehmen erhalten. Man würde dann beispielsweise dort investieren, wo Arbeitskräfte besonders produktiv sind oder wo das Angebot besonders gut auf den örtlichen Markt abgestimmt ist. Unternehmenssteuern schaden der Produktion und verzerren die Preisbildung. Sie abzuschaffen würde der deutschen Unternehmenskultur helfen und die Wirtschaft florieren lassen. Alle derzeitigen Steuern sollten abgeschafft und durch die Konsumsteuer, die einzig sinnvolle Steuer, abgelöst werden. Blink Nummer 9. Eine progressive Konsumsteuer ist die einzig sozial gerechte Steuer. Auf den ersten Blick scheint es, als habe Deutschland ein gerechtes Einkommensteuersystem inklusive Freibetrag und Spitzensteuersatz. Das ist in Wirklichkeit aber nur Augenwischerei, denn Fakt ist, je reicher ein Bundesbürger, desto mehr Steuern hinterzieht er. Geringverdiener müssen dafür umso mehr bluten. Je höher das Privatvermögen ist, desto einfacher ist es beispielsweise, der Einkommensteuer auszuweichen. Besserverdienende zahlen zwar theoretisch hohe Steuern, Praktisch parken sie ihr Geld aber oftmals auf ausländischen Konten oder melden ihren Erstwohnsitz in Steuerparadiesen wie der Schweiz oder Monaco an. In einem System mit einer progressiv wirkenden Konsumsteuer dagegen wäre die Steuerlast gerecht verteilt. Denn bei einer reinen Konsumsteuer müsste jeder Steuern auf das zahlen, was er verbraucht, und es bestünde keine Möglichkeit, Steuern zu hinterziehen. Schon jetzt gibt es verschiedene Mehrwertsteuersätze von 7% bzw. 19%. Würde man in einer Gesellschaft mit reiner Konsumsteuer diese noch differenzierter gestalten, würde man beispielsweise auch Luxusgüter noch teurer machen und damit den reichen Teil der Bevölkerung mehr belasten als den armen Teil. Anders als jetzt würde mit einer Konsumsteuer derjenige mehr zahlen, der mehr oder teurere Güter und Dienstleistungen in Anspruch nimmt. Grundnahrungsmittel sind bei diesem Konzept mit einem sehr kleinen Satz zu besteuern, während man den Satz immer höher anlegt, je luxuriöser das Gut ist. Man könnte etwa bei den Grundnahrungsmitteln mit 3% beginnen, andere Nahrungsmittel und Genussmittel mit 10% und Spezialitäten wie Trüffel oder Kaviar mit 80% besteuern. Auch ein privat genutzter PKW mit 200 PS könnte viermal so hoch wie ein Kleinwagen besteuert werden. Gäbe es nur noch die Konsumsteuer, könnte kein Besserverdiener mehr die staatlichen Abgaben umgehen. Durch eine progressive Steuer würden die Menschen mehr Steuern zahlen, die auch mehr Geld zur Verfügung haben. Das Steuersystem wäre einfacher und gerechter. Davon würde die ganze Gesellschaft profitieren. Danke, dass du dir die Blinks zum Buch Einkommen für alle von Götz W. Werner angehört hast. Die Kernaussage dieser Blinks ist: Das Recht auf gesellschaftliche Teilhabe ist bedingungslos. Diese wiederum kann nur erreicht werden mit einem bedingungslosen Grundeinkommen, mit einem gesellschaftlichen Umdenken und einigen grundlegenden Steuerreformen, die nicht mehr Unternehmen besteuern, sondern den Konsum. Was du konkret umsetzen kannst: Hab Vertrauen in deine Mitmenschen. Eine Gesellschaft, in der jeder darauf vertraut, dass seine Mitmenschen gewillt sind, ihren Beitrag zu leisten, funktioniert besser als eine, in der Anwälte auf Fabrikarbeiter schimpfen und Fabrikarbeiter auf Arbeitslose. Hast du Feedback? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit Einkommen für alle als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.